Im Kölner Dom habe ich hören und sehen gelernt. Das sagt Hans-Josef Urteil. Und somit ist es auch kein Wunder, dass der Bestsellerautor sich in seinem neuen Roman ganz besonders liebevoll der Kölner Kathedrale annähert. Der Typ ist da, so heißt der Roman. Der Typ, das ist Matteo, ein, naja, etwas sonderbarer junger Mann aus Venedig, der im 21. Jahrhundert, also in der Jetztzeit, dem Stern der Heiligen Drei Könige folgt und nach Köln pilgert. Dort findet er im Dom eine zweite Heimat. Hans-Josef Urteil ist heute bei uns im Studio. Schönen guten Tag, Herr Urteil.
Guten Tag.
Zunächst, Herr Urteil, müssen Sie uns das erklären. Wieso haben Sie im Kölner Dom hören und sehen gelernt?
In der Zeit, als ich in den 50er Jahren, als ich in Köln aufwuchs und sehr häufig mit den Eltern im Kölner Dom war und auch viele der damals noch relativ langen Gottesdienste miterlebte. Das Hochamt war ja eine Sache doch von anderthalb, oft sogar von fast 2 Stunden. Und dann saß man dann als kleiner Bub dann dazwischen und hat zum ersten Mal natürlich große Musik gehört. Das war das eine, nicht? Also Chormusik, Orgelmusik, Gesang der Gemeinde, das waren große Erlebnisse. Man muss sich das immer vor dem Hintergrund der 50er Jahre vorstellen, wo das noch eine Seltenheit war. Man ging nicht jeden Abend in irgendein Konzert oder in irgendeine Aufführung, man hörte nicht, man hatte kein Fernsehen. Also man erlebte wirklich im Dom plötzlich etwas, das man sonst nicht erlebte, ne? Große Musik. Und dann saß ich natürlich dann unter den vielen Erwachsenen und hatte oft viel Zeit, mir den Dom genauer anzuschauen und habe ihn immer sehr genau beobachtet, welche Figuren sich dort befanden und wie die Lichtverhältnisse im Dom waren. Waren also Zeiten der absoluten Konzentration auf ein nicht mehr nicht mehr veränderbare Details. Ne? Man saß ja fest, ging nicht umher und auch die Menschen um einen herum bewegten sich nicht. Das waren alles günstige Voraussetzungen, um genau zu sehen und zuzuhören.
Und das haben Sie dann auch mit Ihrem Romanhelden Matteo
Ja.
gemeinsam. Der macht ja in dem Buch nichts anderes, als ganz genau hinzusehen, oder?
Ja, Matteo ist also ein Venezianer, der also aufbricht nach Köln und den Bahnhof hier verlässt und dann vor dieser riesigen Kathedrale steht und sofort ahnt, dass das sein Thema ist. Also er ist von Beruf Restaurator und sein Thema in Venedig sind eben die großen sakralen Bauten Venedig, San Marco, die er als Kirche des Ostens und des Südens bezeichnet. Und als er hier in Köln auf den Platz tritt, auf den Bahnhofsplatz und schaut, er glaubt er zu erkennen, dass dies nun das Pendant, das Gegenstück ist, der Dom als Kirche des Nordens und des Westens, also Frankreich und Deutschland. Und das ist für ihn das große Thema jetzt. Er will sich den Dom aneignen. Und deswegen geht er fast jeden Tag hin, beginnt die Figuren zu zeichnen, alles zu beobachten, was im Innern und um den Dom herum geschieht.
Da ist nun dieser Pilger, also Matteo, der Typ ist da, so heißt der Roman.
Ja.
Der Typ, das ist Matteo, ein junger Mann, eben aus Venedig, einer von heute und zugleich aus einer anderen Welt. Er ist ein Pilger, den Sie quasi aus dem späten Mittelalter in unsere Zeit holen. Kann man das so sagen?
Ja, also ich modernisiere ihn natürlich schon. Er ist jetzt kein frommer Pilger in dem Sinne, dass er sich nur auf das Moment konzentriert. Er ist ein sehr hilfsbereiter, kluger und sehr empfindsamer junger Mann, der hierher kommt. Man muss ja auch mal die Hintergründe des Pilgerdaseins genauer und ernster nehmen vielleicht. Also Pilgern, man hat ja früher nicht aus lauter Lust und Leidenschaft gepilgert, sondern die Pilgerfahrten waren sehr anstrengend. Und es waren auch, man könnte modern sagen, große therapeutische Aktionen. Also es waren oft Menschen, die in Not waren oder die Heilung suchten und die an heilige Orte gingen, um diese Heilung zu finden. Also die von einer Notsituation ausgingen. Und im Fall von Matteo ist das eigentlich ebenso. Er hat bisher sein ganzes Leben in Venedig verbracht, im Elternhaus. Und es ist eine Notsituation insofern eingetreten, als er seinen Vater bei einem Unfall durch einen Unfall verloren hat gerade. Und aus dieser Not heraus entschließt er sich jetzt nun einmal eine Reise anzutreten, um das Ganze auch von außen zu sehen, was er in Venedig jetzt erlebt hat. Also er muss einfach weg. Er sucht eigentlich Heilung außerhalb der Stadt, weil er zu sehr mit diesem Thema des Todes des Vaters beschäftigt ist. Und das führt ihn nach Köln, also dieses Moment. Dieses Tiefenmoment der Pilgerschaft, nicht nach außen gehen und an einen heiligen Ort gehen und da versuchen, Gutes zu tun oder zu helfen, um so wieder gereinigt oder geheilt zurückzukommen.
Und er hat damit auch diese Offenheit, diesen großen, gigantischen Dom auf sich wirken zu lassen. Schauen, zeichnen, schweigen, das sind Matthäus Gebote, so heißt es in ihrem Roman. Und an einer anderen Stelle steht, die Zeichnungen Matthäus sind Berührungen und Anrührungen. Mit ihrer Hilfe habe ich diese fremden Figuren in mein Leben geholt. Jetzt gehören sie zu mir, das sagt dann Matteo in ihrem Roman. So wird das Vergangene lebendig, indem wir es mit unschuldigen Augen anschauen, indem wir uns dafür von berühren lassen.
Mhm. Also das Motiv, das mittelalterliche Motiv ist das Motiv der sogenannten Anrührzettel. Die Pilger bekamen Zettel, wenn sie in die Nähe der Reliquienschreine gekommen waren. Diese Anrührzettel wurden mit den Reliquienscheinen in Verbindung gebracht. Die hatten, stellt man sich fast wie einen elektrischen Kontakt vor. Und diese Zettel nahmen sie mit als Zeichen, dass sie zwar nicht mit eigenen Händen, aber mit Hilfe dieser Zettel diesen Reliquien sehr nahe gekommen waren. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall, aber Matteo hat den Gedanken, dass seine Zeichnungen der Reliquienscheine und der Figuren eigentlich Übersetzungen der Anrührzettel in unsere Zeit sind. Das heißt also langsame Aneignung, nicht? Konzentrieren auf diese Motive, ihre eingedenk werden und sich dann mit ihnen verbunden fühlen. Das ist das Moment, das in der tiefen Schicht sozusagen nachwirkt. Nicht? Denn Anrührzettel sind ja nun eigentlich nur eine gleichnishafte Sprache dafür, dass wir diese Berührung, die wir erfahren haben, mit nach Hause nehmen wollen. Nicht? Wir haben etwas berührt und sind davon ergriffen und nehmen es mit.
Und Matteo sitzt da und er meditiert fast, indem er zeichnet. Er geht ganz auf, er vergisst die Welt um sich, schaut sich ein Detail im Dom an und zeichnet dieses Detail und lässt sich dann davon auch anrühren. Ja. Ihr Buch, das lebt ja von der Spannung zwischen der alten und der neuen Welt. Also da sind die Reliquien der Heiligen Drei Könige, die Anrührzettel, dann natürlich die Mutter Gottes, die eine ganz wichtige Rolle spielt, Glaube an Heilige, Engel tauchen auf. Und da ist jetzt diese Jetztzeit, die nichts mehr mit Reliquien. Was soll das mit diesen alten Knöchelchen? Da wissen wir doch gar nicht, ob dies die Heiligen Drei Könige sind. In der Bibel steht nichts von Heilig, nichts von Drei und nichts von Könige. Also alles Quatsch. Ja. Gibt es trotzdem, ist es möglich, die Brücken zwischen der alten Zeit, wo das noch so viel bedeutete, und der neuen Zeit zu schlagen?
Ja, wenn ich mich jetzt nur auf Matteo konzentriert hätte, wäre es ein sehr sonderbares Buch gewesen. Aber ich versetze ihn ja in die Gegenwart, indem ich ihm sozusagen Gegenspielerinnen gebe, die ihn nicht verstehen, die ihm aber sehr nahe sein wollen, weil sie ihn interessant finden in seiner seltsamen Haltung. Er ist halt ganz anders und dadurch wiederum interessant. Und diese drei Gegenspielerinnen oder die drei Ergänzungsfiguren sind drei junge Frauen, die eine WG in Köln gegründet haben und im Kölner Norden wohnen und die ihn aufgenommen haben. Bei ihnen übernachtet er. Und diese drei beobachten ihn nun sehr genau. Und sie sprechen jetzt eigentlich die modernen Sprachen und kommentieren sein Verhalten auf moderne Weise. Also erstmal unverständlich und aus der Distanz. Dann aber auch, wie gesagt, hoch interessiert, weil sie so einen Menschen mit diesen Konzentrationsgebärden noch nicht kennengelernt haben. Und sie fragen sich dann schon, was ist da dran? Nicht nur, was ist da dran an Matteo, sondern wie wirkt das auf mich? Sie werden immer unsicherer in ihren eigenen modernen Haltungen, die eigentlich so ein Laissez-faire des Lebens bisher praktiziert haben, und überlegen, was würde das für mich bedeuten, wenn ich so konzentriert leben würde, wie Matteo lebt.
Also Matteo übernachtet bei Ihnen, er darf in dieser WG unterschlüpfen. Diese drei Frauen, die hängen auch so ein klein wenig verloren im Leben. Also die haben viele Fragen und Matteo wird sowas wie ein Katalysator, der diese Fragen beschleunigt, oder?
Ja, das ist also einerseits löst er in allen dreien kleine Krisen aus. Insofern sie dieses Laissez-faire des Lebens plötzlich nicht mehr mögen. Sie haben halt so in ihren Jobs und in ihrem Alltag dahin gelebt und merken plötzlich, dass ihnen das doch eigentlich nicht genügt und dass sie eine Erneuerung brauchen oder eine substanzielle Veränderung auch brauchen und sich fragen sollten, wie wollen wir weiterleben? Also jede Einzelne in anderer Form natürlich. Das bewirkt er, ist in diesem Sinne wirklich ein Katalysator, der diese Unruhe in sich hineinbringt und diese Vertiefung, ich nenne das also Vertiefung im Roman, dass jemand in sich geht, nicht? Also dass jemand nicht nur nach außen lebt, sondern plötzlich dann auch in sich hineinschaut, sich in sich vertieft und in seine Umgebung vertieft, um da wirklich stabile Ziele für das weitere Leben zu finden.
Also sie sind sich zunächst sehr fremd, der Matteo und die Frauen, sie schauen sich eher ein bisschen staunend an, durchaus neugierig. Also sie haben da keine Berührungsängste, das auch sich anzuhören, was die anderen machen. Und dann gibt es da auch eine Koalition zwischen Matteo und einem Vater der drei Frauen. Das ist ja wieder, die beiden treffen sich und finden ganz persönlich zueinander, oder?
Das ist nun auch der Vater einer der drei Frauen, ist Kunsthistoriker und auch dieser Mann befindet sich in einer Notsituation, denn er hat gerade seine eigene Frau verloren durch einen Krebstod und er ist eigentlich auch völlig aus der Lebensbahn herausgeschleudert, keine Freude mehr am Leben, auch nicht mehr an seinen Forschungen. Und nun trifft dieser Mann, der also nur noch in seiner Wohnung sitzt und seine Tage absitzt und den eigenen Tod schon fast vor Augen hat, trifft er auf diesen begeisterten jungen Venezianer, der nichts anderes tut, als die Gegenstände zu zeichnen und zu studieren, die er als Wissenschaftler auch studiert hat. Und da ergänzen die beiden sich natürlich auf fabelhafte Weise, denn der alte Mann weiß natürlich jetzt geschichtlich und historisch viel von dem, was der junge Mann nur zeichnet, ohne das Wissen zu haben. Die beiden finden dann ganz schnell zusammen.
Und der alte Mann wird fast wieder lebendig.
Ja, er werbt sich wieder nach draußen, erlöst. Er geht wieder spazieren, er geht wieder in Kneipen. Er mischt sich wieder unter die Menschen und hat vor allem Freude, wieder sein eigenes Werk fortzusetzen, sein wissenschaftliches Werk fortzusetzen.
Ihr Buch ist dann auch eine Annäherung an Möglichkeiten des Glaubens, des Spirituellen heute. Sie schreiben an einer Stelle, es geht aber nicht um Theologie, weiß Gott nicht darum, es geht um Mysteriengeschichte. Wie meinen Sie das? Was ist denn da Mysteriengeschichte?
Ja, also theologisches insofern, als es um das Spirituelle geht. Also ich glaube, dass jeder Mensch natürlich den, wenn man das profan sagen will, dem Geheimnis des eigenen Lebens ausgesetzt ist. Nicht? Dass er nicht weiß, wie sich eigentlich für ihn das Dasein gestalten sollte, dass er lange Zeit seines Lebens damit verbringt, es zu begreifen und es zu entwerfen, ja, bis er endlich vielleicht da angekommen ist, die Sicherheit zu haben, so will ich leben und daraus besteht mein Leben. Und das sind mysterienhafte Vorgänge. Das heißt, wir werden nicht durch uns selber dahin geführt, sondern oft durch Geheimnisse, die wir gar nicht verstehen und die wir dann erkunden. Ja. Wir gehen also mit Dunkelheiten um und versuchen dauernd Dunkelheiten zu erleuchten. Und je rationaler wir das tun, umso weniger kommen wir, glaube ich, oft voran. Also gerade Menschen, die sich dann so ganz genau so Autobahnen des Lebens vorgeben, sagen, ich muss nur noch dreimal links überholen, dann habe ich es geschafft, die werden ja am ehesten unzufrieden, nicht? Sondern das Leben selbst lässt sich nicht rational planen und denken, sondern es muss noch etwas anderes mit hinzukommen, nämlich diese Kraft des Mysterienhaften, wie ich das nenne, also des Ergründens von Geheimnissen und das in sich wirken lassen der Geheimnisse, die das eigene Leben ausmachen.
Es ist ja heute sowas wie das Missverständnis der ganzen Ratgeberbücher.
Ja,
nicht?
Absolut.
Es gibt, je mehr ratlose Menschen es gibt, je mehr seltsame Ratgeberbücher, die alle nicht funktionieren, gibt es. Die können ja auch gar nicht funktionieren.
Nein. Also das kann ja nur klappen, indem man sozusagen sein eigener Ratgeber wird und das in Ruhe auch mit sich ausmacht. Also je genauer man sich kennenlernt, umso mehr kann man sich selbst ja auch erfassen und weiterleiten, nicht? Aber das Leben ist so unergründlich, es ist so furchtbar dunkel und das muss man aber aushalten. Man muss es nicht dauernd stopfen mit Vernunftangeboten oder mit wahllosen Experimenten, sondern man muss die Geduld haben, sich diesem Dunkel immer wieder zu stellen, finde ich. Das ist sehr entscheidend.
Und das kann auch in Gottesdiensten im Kölner Dom stattfinden, weil man nicht jedes Mal, wenn man zum Gottesdienst geht, angerührt sein muss.
Nein.
Ist ja auch nicht zu erzwingen.
Nein. Aber ich meine, Kirchen sind natürlich extreme Orte der Vertiefung. Die ermöglichen das sehr gut. Nicht? Also wenn ich in einen Kirchenraum auch außerhalb der Gottesdienste gehe, mich einfach mal nur in eine Bank setze und mal eine halbe Stunde in einer Bank sitze, dann muss ich nicht gleich 17 Gebete runterspulen. Aber mal ruhig in einer Bank zu sitzen an einem Nachmittag und das so einen Kirchenraum zu erleben, dann erlebt man so einen Vertiefungsmoment. Also das ist ein Angebot, ja.
Herr Ortheil, an einer Stelle in Ihrem Buch schreiben Sie, dass sich manche Leute den Kitsch von vornherein verbieten, obwohl in den übertriebenen Bildern des Kitsches auch etwas Wahrheit steckt. Viele Schriftsteller scheinen sich auf ähnliche Weise das Schreiben über Gott und Religion zu verbieten, weil sie Angst vor möglichem Pathos, vor Vereinnahmung, vor Kitsch haben oder komisch zu werden oder warum?
Ja, also in vielen Kitsch-Momenten ist ein Moment von starker Übertreibung vorhanden. Dadurch empfinden wir es ja als kitschig, weil es ein zu viel ist. Also das Klassische ist der Sonnenuntergang, nicht? Wir sind alle davon berührt und angerührt. Wir empfinden das als wunderbar, aber wir sagen dann immer gleich, das ist auch verdammt kitschig, weil es zu viel ist. Nicht? Also Kitsch kann man ja so definieren als ein Versuch, so eine Art Überfülle an Gefühl zu inszenieren. Und davon fühlen wir uns erschlagen und entfliehen dem immer gleich, indem wir sagen, die Welt sieht aber eigentlich ganz anders aus und so weiter. Trotzdem ist im Kitsch ja ein Wahrheitsmoment enthalten, nämlich, dass wir alle uns nach diesem Überbieten und nach diesem Übertreiben sehnen, also nach etwas Ekstatischem. Sonnenuntergang ist etwas ungeheuer Ekstatisches und da vertreten wir dann zurück und sagen, ja, bitte nur noch die Hälfte der Ekstase. Aber das darf man nicht verleugnen. Also die gesamte biblische Sprache ist hochgradig ekstatisch. Ja? Das Leben Jesu oder Szenen des Alten Testamentes sind Übertreibungen in einer Weise, die extrem sind. Ja? Also ganz extreme Literatur, weil es ist keine Alltagsliteratur. Ja? Also es wird nicht da irgendwo was Läppisches vorgeführt, sondern es geht immer um alles oder nichts. Und dieses Moment macht Angst. Ne? Also das Kitsch-Moment, die Überzogenheit macht Angst. Was ich aber finde, man muss sich diesem Moment auch stellen, weil es so viel Freude enthält und so viel an menschlichem Enthusiasmus, der in diese Momente eingeht. Und davor fliehen manche dann und sagen, lass uns doch lieber verhandeln, wie wir besser leben und welche Gewerkschaften wir noch gründen sollen. Das ist nicht für mich der richtige Weg, sondern man muss sich auch diesen Ekstase-Momenten stellen.
Also der Sonnenuntergang, den man beschreibt und der dann leicht kitschig werden kann, ist dann zu vergleichen vielleicht mit so einer evangelikalen Gruppe, die auf der Domplatte tanzt und singt, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich.
Ja.
Ist natürlich toll, Jesus liebt dich, aber ist genauso kitschig, pathetisch, komisch und irgendwie missglückt als der schlecht beschriebene Sonnenuntergang.
Ja, oder? Das ist zu viel. Ja. Also ich muss diese zu viel Botschaften wieder individualisieren. Nicht, also ich darf sie nicht als so ein allgemeines Erlebnis verstehen, sondern ich muss sie dann wieder auf mich beziehen, sagen, was löst es denn jetzt in mir aus? Und das muss ich versuchen, möglichst genau zu erfassen. Aber ich sollte mich dem nicht ganz verweigern. Nicht? Ich sollte nicht von vornherein sagen, und Sonnenuntergänge gehen mich nichts an. Das würde man dann verlieren.
Ja. Aber es ist schwer, über Glauben, Spiritualität und mystische Erfahrungen zu schreiben.
Es ist eben so, dass der Glaube natürlich auch in den Deutungen durch die Theologie nicht gerade einen Gegenpart erfahren hat, sondern dass diese hohe Sprache sich immer noch fortgesetzt hat und heute auch zum Beispiel noch sehr stark die Predigten in den Kirchen, soweit ich sie in den katholischen Kirchen kenne, bestimmt. Also das heißt, der Glaube braucht diese hohe Glaubenssprache der Evangelien braucht eigentlich eine sehr anschmiegsame, moderne Sprache, die diese Glaubensinhalte übersetzt, ja, und die nicht gleich wieder mitmacht in diesem hohen Pathos. Und das ist oft für, glaube ich, auch Gläubige, die in die Kirche gehen, sehr schwierig, während der Gottesdienste dann dran zu bleiben, weil sie sozusagen nur eine Verdoppelung hören. Sie hören das eben Hochgesagte, in den Evangelien Hochgesagte, noch einmal, ein zweites Mal. Ja. Also, und dieses Doppelpathos ist zu viel.
Das ist einfacher, wenn man Orgelmusik von Bach hört oder so etwas.
Nein, also man muss einfacher über diese Texte sprechen und man muss sie auch mal in ihrer Fremdheit und Schönheit erläutern, wie man andere Texte auch deutet, also wie man auch Goethe deutet. Was ist denn Faust? Das ist ja ein riesiges spirituelles, theologisches Werk, ja. Das würde man auch nie so deuten, indem man sich die Germanistik als der Forum der Literaturwissenschaft. So muss man auch in der Theologie die heiligen Texte übersetzen und deuten und nicht nur einfach ihr Pathos wiederholen.
Trotzdem gibt es da gewisse Berührungsängste. Also ich merke das auch, wenn ich Rezensionen lese, wo religiöse Themen eine Rolle spielen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich viele Rezensenten sehr schwer damit tun, wenn Bücher religiöse Themen streifen. Besonders wenn es um katholische Themen geht. Da scheint es eine besondere Angst zu geben. Können Sie das bestätigen?
Ja, ich sehe es noch nicht so ganz so stark. Es fällt mir immer in einigen Formulierungen auf. Vielleicht auch eher dann fällt es mir auf, wenn ja nun eindeutig längere Passagen, die von theologischen Themen handeln, überhaupt gar nicht erwähnt werden, als kämen die im Roman nicht vor und dann so davor zurückgezuckt wird, als ob es sehr sonderbar sei, wenn man sich damit beschäftigt. Andererseits kann ich doch nicht an diesen großen Inhalten, die mein ganzes Leben doch mitgeprägt haben, vorbeigehen und so tun, als gäbe es die nicht. Die haben mich ja nun wirklich ein ganzes Leben lang bestimmt. Und von denen nun nichts zu erzählen, das wäre ja geradezu absurd. Selbst wenn man sich den Vorwurf einhandelt, dass man da altmodisch erzählt oder an alten Themen herumbastelt, ist mir das relativ egal, weil ich jetzt denke, das hat mich bestimmt. Ich kann ja nur von dem berichten und erzählen, was ich bin. Und ich kann mir nicht die Themen zurechtstochern, die dann nur gerade sich in der Gegenwart anbieten, sondern ich muss die Themenbreite so ziehen, wie ich sie aus der Geschichte und aus meinem eigenen Erleben her begriffen habe.
Und es gibt, das stelle ich gerade auch in diesem Herbst fest, eine große Bandbreite, viele Schriftsteller, die sich mit den Themen beschäftigen. Sie sind das mit diesem Buch. Herr Kühlmeier schreibt ein Buch über den heiligen Antonius. Frau Poschmann lässt einen mönchartige Pilgerreise Japan unternehmen. Ja. Erstaunlich, ne?
Ja, ja. Nein, das ist aber in den letzten Jahren, glaube ich, wirklich stärker zu beobachten, dass es diese Verweigerungshaltung gegenüber den klassischen großen Themen, dass die nachlässt und dass da auch ein Überdruss besteht, den Geboten zu folgen, dauernd den Gegenwartsroman zu schreiben, nur in der Hinsicht, dass in ihm immer die gerade aktuellen Themen der Nachrichten nochmal literarisch verbraten werden müssen. Das ist ja etwas, das vielleicht manche Autoren als notwendig empfinden, weil sie einen starken journalistischen Impuls haben. Aber, und meinen, die Zeitthemen müssen unbedingt auch im Roman vorkommen. Aber es gibt auch eine ganz breite Gegenbewegung, die Themen weiterspannt, historisch weiterspannt und weiter ausholt.
Und das ist gerade das Spannende an Ihrem Buch. Wenn Sie jetzt nur die Geschichte der drei Frauen in Köln, die in einer WG leben, unterschiedliches Leben leben, viele Probleme haben, wenn Sie nur die geschildert hätten, wäre das wahrscheinlich erstaunlich normal und langweilig geworden. Ja. Aber jetzt der Matteo, das ist der Pfeffer.
Das sind die zwei Welten, die aufeinandertreffen und die für mich ganz entscheidend sind. Also die alte Welt mit ihren eigenen Riten und Ritualen und die moderne junge Welt, die dann dagegen steht. Und ich gebe ja nun keiner in dem Sinne recht, sondern ich schaue, was machen die beiden Welten miteinander. Das ist ja das Interessante am Roman, also den Prozess zu verfolgen, wie beide aufeinander zugehen und wie beide miteinander jetzt Neues entwickeln. Das ist es ja.
Vielleicht noch eine Frage zum Kölner Dom. Also wir sitzen ja in unmittelbarer Nähe des Kölner Doms, blicken auf die Kathedrale. Jetzt müssen wir hier häufig erleben, dass sich Menschen darüber lustig machen. Wenn wir sagen, dass im Dom die Reliquien der heiligen drei Könige liegen, das glaubt ihr doch nicht wirklich, heißt es dann. Wie stehen Sie dazu? Sind da im Dom die heiligen drei Könige beerdigt?
Das ist nicht die Frage, die mich interessiert. Also die Frage ist, ob ich das glaube. Also was ich glaubend mit dem Dreikönigenschrein verbinde. Und Glauben ist ein Entwurf, ist eine Erzählung. Ja? Glauben hat nichts damit zu tun, dass man nach der Wahrheit oder der Nichtwahrheit des Existierenden fragt. Also wir können nicht darüber diskutieren, ob Gott existiert oder nicht, weil wir darüber keine Aussagen machen können. Wir können aber darüber existieren, ob wir daran glauben, dass Gott existiert. Das ist eine Fantasiehandlung. Ja? Das ist eine Erzeugung, die wir in uns vornehmen. Und wenn wir die vornehmen, kann die auf unser Leben einen ganz außerordentlich großen Einfluss haben, indem wir sie fantasieren, so leben, dass wir dieser Fantasie folgen. Und das ist eine menschlich ungeheuer große Leistung, einer puren Fantasie so zu folgen, dass sie das Leben bestimmt, ja, dass sie das von ihr Gebote zum Beispiel sogar ausgehen. Also Vorstellungen, wie man leben könne. Aber Wahrheitsaussagen kann man darüber nicht machen, weil es keine Aussagen darüber gibt, Gott existiert oder Gott existiert nicht. Diese Debatte ist für mich vollkommen uninteressant. Ich habe den Entwurf, für mich existiert er. Ja? Ich lebe damit, ich bin damit aufgewachsen und ich lebe damit weiter. Und es hat für mein Leben ganz große Konsequenzen. Bitte, er existiert, ja? Aber in mir. Ja? Ich kann damit keine Gebote aussprechen für andere, aber in mir existiert er.
Also die Wirkung, die Gott in ihn auslöst, ist das Entscheidende, wie die Wirkungsgeschichte der heiligen drei Könige viel wichtiger ist, die den großen Dom hervorgebracht hat, als die Frage nach der Existenz.
Die Frage nach der Existenz kann man klären wahrscheinlich, könnte man das mit bestimmten Methoden machen, die Knochen untersuchen oder dergleichen. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Typische ist, dass der Glaube an die Existenz dieser Reliquien diesen enormen Dom hervorgebracht hat und die ganzen Bewegungen von Millionen von Menschen hierher. Das ist Wirklichkeit. Nicht? Das ist die Wirklichkeit des Glaubens, nicht die Wirklichkeit der Reliquien. Die Reliquien sind so wunderbar, weil sie das ausgelöst haben, weil sie in Menschen Fantasien und Bewegungen erzeugt haben, die diese Menschen wahnsinnig verändert haben.
Glauben Sie, dass die heiligen drei Könige im Kölner Dom sind?
Also ich bin den heiligen drei Königen sehr nahe, wenn ich im Kölner Dom bin, weil ich immer denke, das ist für mich eben diese Verbindung nicht nur zum Süden, sondern auch weiter ins Mittelmeer hin zum frühen christlichen Raum. Und das ist unsere alte Erzählung. Und er beginnt im Osten des Mittelmeers, setzt sich über den Süden vor und kommt in den Norden. Was ist denn Schöneres zu glauben, als dass es diese großen Linien gibt, die Kontinente und die ganzen Meere miteinander verbinden.
Im Grunde auch ein großartiges poetologisches Konzept.
Ja, das ist ein ungeheuer schönes literarisches und ein großes Fantasieprojekt. Und dass diese Wege hier alle mal genommen worden sind, macht sie für mich existent, nicht? Also davon bin ich wie Matteo berührt.
Da vielleicht noch die allerletzte Frage zum Einband, dem Cover Ihres Buches. Der Typ ist da, da sieht man ein Notizheft mit einer Zeichnung von Reinhard von Dassel. Was ist das für eine Zeichnung?
Ja, Reinhard von Dassel taucht ja als eine der ganz wenigen weltlichen Figuren am Dreikönigenschrein auf. Als derjenige, der diesen Transport der heiligen drei Könige von Mailand hierher verursacht hat. Eine große theologische Bedeutung hatte, aber auch in diesem Management dieses Transports eine große Wirkung entfaltet hat. Und Reinhard von Dassel ist dort eigentlich sehr relativ gut porträtiert, ist im Messgewand dargestellt, mit der Mitra dargestellt, aber ihm fehlen zwei Arme. Man weiß bis heute nicht, wo die Arme geblieben sind. Und er scheint die Arme wie beim Gottesdienst auszubreiten, also kurz vor der Segnung, aber diese beiden Arme sind nicht da. Und das ist eine besonders anrührende Gestalt, ist eine ganz kleine Gestalt, die man sieht, wenn man den Dreikönigenschrein umrundet und hinten in der Absicht steht und also von hinten auf ihn drauf schaut, auf die hintere Front, dann sieht man diesen lächelnden kleinen Mann, ja, diesen Erdenbürger, während am Dreikönigenschrein ja sonst nur die großen theologischen Figuren untergebracht sind. Das ist also der, der sich den Gläubigen eigentlich auf ihrer Höhe zuwendet, ne, sie anlockt und sagt, schaut, ja, hier, was ich hier vollbracht habe.
Also es lohnt sich, der Typ ist da, von Hans-Josef Orthal zu lesen und auch in den Dom zu gehen und sich dann nochmal den Heiligen Dreikönigenschrein anzuschauen. Ja. Vielen Dank, Hans-Josef Orthal. Der Typ ist da, so heißt sein neuer Roman, über einen Pilger aus lang zurückliegenden Jahrhunderten, der im Dom ein Ziel und viele Vertraute findet. Die Gottesmutter, die drei Könige, Reinhard von Dassel, die Stadtpatrone, sie haben ihn empfangen und ihm das Gefühl gegeben, eine zweite Heimat gefunden zu haben. Das ist auch ein Zitat aus dem Roman von Hans-Josef Orthal. Das Buch ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Es hat 305 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen Dank.
Ja, danke auch.